Teresa von Avila, eine Mystikerin des Christentums, spricht ja von der inneren Burg. Krasses Bild. Was ist deine innere Burg, Noemi?
Burg. Da sehe ich irgendwie eher so ein bisschen was Düsteres vor mir. Vielleicht eher Prinzessinnen-Schloss.
Für mich ist es schon was sehr Starkes irgendwo, aber ich kann mir das auch ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Also wie soll in mich auch noch eine Burg reinpassen?
Wenn du mich fragst, also wenn ich nach innen schaue, dann sehe ich relativ etwas Ähnliches, wie ich außen sehe.
Okay, ja, also mir fällt vor allem ein, dass eine Burg sehr schwer zu heizen ist. Wir haben genug Stoff für diese Folge und ich freue mich mit euch über die Spiritualität in der frühen Neuzeit zu sprechen. Herzlich willkommen zu Oh mein Gott, dem Podcast über mehr als alles mit Daniel Bogner,
Noemi Honecker,
Markus Zimmermann
und Elisabeth Schiedrich.
Wir befinden uns ja mitten in unserer kleinen Serie über was ist eigentlich christliche Spiritualität? Und wir haben uns da die Aufgabe genommen, nur ein bisschen uns am roten Faden der Zeit entlang zu hangeln. Wir haben schon geredet über ja, Christentum leben in der Antike. Ich erinnere mich an das Thema Wüste. Das war ein großes Stichwort, die Wüstenväter und Mütter. Das Prinzip Kloster, also rausgehen aus der Stadt, einen eigenen Ort umschreiben, definieren, um den Anspruch des christlichen Glaubens zu leben. Wir sind weitergegangen, Askese als Prinzip. Ins Mittelalter haben uns Franziskus angeschaut. Da kommt ein neues Element hinein, das Armutsideal, die Armutsbewegung des Mittelalters. Christentum und Armut, gehört das zusammen? Wenn ja, wie gehört es zusammen? So, und jetzt stehen wir am Beginn der Neuzeit. Mit dieser Folge ist ja ein Schweinsgalopp durch die Geschichte, es geht gar nicht anders, aber wir sitzen fest im Sattel. Sind wir bei zwei Figuren angekommen und eine schauen wir uns vielleicht ein bisschen näher an. Teresa von Avila, für viele Menschen auch heute noch eine ja, Vorbildfigur, jemand, an der man sich orientiert. Ihr Hauptwerk oder eines der wichtigen geistlichen Werke, bis heute verlegt in vielen Sprachen und viel gelesen, ist eben das Buch Die innere Burg, also das Castillo Interior. Und für Teresa ist das ein Bild für die Seele des Menschen. Die Seele des Menschen, so der Blick nach innen, was macht den Menschen aus? Er hat ein inneres Leben, da spielt sich was ab und da schaut sie jetzt hin. Die Seele, und sie sagt, diese Seele als gläubiger Mensch, die kann man verstehen wie eine Burg, mit vielen unterschiedlichen ja, Gemächern, Räumen, Sälen, Verließen, jedenfalls unterschiedlichen Räumen, die man auch beschreiten kann, in denen man umherwandeln kann. Und dieses Umherwandeln dient einem Ziel, nämlich einer Begegnung mit Gott, in Christus vielleicht, aber eine Begegnung Mensch-Gott. Und dafür braucht es einen Weg. Also so ist mein erster Zugang jetzt zu dem, was uns diese Frau aus dem 16. Jahrhundert da sozusagen hat. Der Glaube und das Leben eines gläubigen Menschen hat was mit einem Weg zu tun und den kann man in einem Bild beschreiben. Und das ist so dieses Bild der inneren Burg. Ich stelle es einfach mal jetzt so ein bisschen auf den Tisch und ja, stelle an uns hier, an euch die Frage, wie können wir damit heute umgehen? Sagt uns das was heute? Warum ist es vielleicht auch noch so aktuell, dieser religiöse Vorschlag, der doch schon ein paar hundert Jahre zurückliegt?
Ich glaube, um am Märchenschloss anzuschließen, Noemi, denke ich, dass noch wichtig ist, dass sie auch unterscheidet, dass es ein Innen gibt und ein ganz Innen. Ja, quasi die Kammer, die mit den Schätzen, ja, die Schatzkammer ganz innen, wo jetzt dann wirklich auch ihres Erachtens die Begegnung mit Gott stattfindet. Und um dahin zu kommen, ist der Weg weit. Und das glaube ich, ich werde das noch öfters mal versuchen zu denken. Außen der Weg ist auch weit, wenn man also so den Lebensweg sich vor Augen hält. Aber der innere Weg, der ist offensichtlich ihrer Erfahrung nach, ist der auch sehr weit. So also wie in einer Pyramide. Es gibt so ein Innen, Innen, Innen und ganz innen ist dann der Schatz oder die Grabkammer mit all den goldenen Gaben und so weiter. Das ist schon faszinierend und verlockend.
Also meine erste Antwort ist vielleicht auch so in einer gewissen Hilflosigkeit geschuldet. Also ich habe für mich gemerkt, in dieser Begegnung mit diesem Bild von Teresa, dass ich wie so auf mich selber zurückgeworfen wurde und mir überlegt habe, ja, Seele ist irgendwie ein Begriff, den ich doch sehr häufig nutze oder der auch zu meinem Alltag gehört, also unter anderem auch zu meiner Berufsbezeichnung, nämlich Seelsorgerin. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass es mir total schwer fällt, so ein Bild zu finden oder das zum Ausdruck zu bringen, was die Seele für mich ganz konkret ist. Also ich könnte das vielleicht so ein bisschen abstrakter formulieren, so das, was mich als Person ausmacht, das, was meine Identität ausmacht. Aber irgendwie so dieses Bild hat mich schon auch angesprochen, also da auch zu suchen nach Bildern, nach Assoziationen, die meinen Erfahrungen irgendwie auch entsprechen. Und da bin ich aber gerade noch nicht so weit gekommen.
Das ist natürlich ein Bild ihrer Zeit. Also im 16. Jahrhundert waren Burgen natürlich immer noch oder voll präsent und sehr wichtig. Und auch Avila ist, glaube ich, von so einer großen Stadtmauer umgeben und es gibt auch eine Burg. Also von daher genau, das hat mich so ein bisschen mit dem Bild versöhnt, weil meine erste Assoziation ist irgendwie nicht so, dass das jetzt zu mir passt. Aber natürlich, also so muss man das auch sehen, denke ich, dass es einfach aus ihrem Umfeld irgendwie ein logisches Bild erstmal ist. Und neu war ja aber in ihrer Zeit anscheinend, dass überhaupt Gottes Begegnung im Inneren stattfindet, also überhaupt Kontemplation und inneres Gebet. Und das war auch umstritten und wurde kritisch gesehen von Kirchenvertretern, dass eine Frau jetzt dafür plädiert, in sich selbst auf die Suche nach Gott zu gehen. Ja, das ist, denke ich, auf jeden Fall ein Punkt, der ganz wichtig ist bei Teresa.
Ich glaube, das hat mich auch am meisten beeindruckt, so in der Beschäftigung mit ihrer Person und auch dieses Wagnis, das sie eingegangen ist. Also dieses Wagnis, sich hinzustellen und ihre Überzeugungen niederzuschreiben in einer Welt, die eigentlich komplett männlich geprägt war und wahrscheinlich auch klerikal dann geprägt war. Also das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, dass sie so mutig war, sich hinzustellen und für ihre Erfahrungen einzustehen und diese Erfahrungen irgendwie auch neben einer Theologie der damaligen Zeit, die ja ganz anders informiert war, also die irgendwie auf Büchern gründete, die auf andere Traditionsstränge gründete und sich hinzustellen und zu sagen, nein, das, was ich erlebe, ich mit Gott, ich mit mir selber, das hat auch einen total wichtigen Stellenwert. Und das hat einen Stellenwert, auch wenn ich kein Latein kann, wenn ich die Bibel nicht in der Originalsprache lesen kann. Aber doch, das hat seinen Wert und ich stehe dafür ein. Und das ging ja so weit, dass sie sogar neue Klöster gegründet hat. Und sogar zum Beispiel auch die unbeschuhten Karmeliten, glaube ich, ein Männerzweig, hat sie auch mitgegründet. Finde ich total beeindruckend.
Aber das ist genau mein Thema, ne? Mein Thema Innen-Außen. Das war ja in unserer heutigen Sprache gesagt, eine Powerfrau. Das war eine raffinierte, strategisch extrem erfolgreiche Frau, die in einer absoluten patriarchalen Männerwelt, Spanien des 16. Jahrhunderts, hat sie sich durchgesetzt, in verschiedener Weise, gegen außen. Und ich glaube, dass das gegen außen, dieses gegen Burgen wegen mir kämpfen und dieses Innen, dass das sehr viel Entsprechung hat, dass sie deshalb jetzt vielleicht ein wichtiges Wort für die Zeit, Daniel, da bist du jetzt der Spezialist, ist Freiheit, ja? Die innere Freiheit, sich errungen hat, um äußerlich auch frei zu sein gegen Konventionen aller Art, wie damals Martin Luther übrigens auch gleichzeitig, ganz viele Dinge auf die Beine zu stellen, von denen niemand geträumt hätte, dass das jemand schafft, schon gar nicht eine Frau. Eine starke Beziehung zwischen dem Innen und dem Außen.
Nun, die Frage ist jetzt auch, wie ist dieses Innen konstruiert? Also sie sagt ja, es kommt auf ein Umherwandeln in den Gemächern, also in den unterschiedlichen Räumen der Seelenburg an. Was bedeutet das genau? Da ist was Revolutionäres drin für die Zeit und für das Verständnis von Mensch und Spiritualität. Es kommt nämlich mit oder seit Teresa nicht mehr drauf an, einen, ja, man würde jetzt also fachwissenschaftlich sagen, teleologischen Weg zu gehen, also einen, wo das Telos, das Ziel, wo der Mensch hinkommen muss, von vornherein feststeht und dann auch die Stufen quasi ontologisch beschrieben sind, heilswirksam beschrieben sind, durch bestimmte Vollzüge sind die zu erreichen und dann bekommt man, jetzt das ist so klassisch neoplatonisches Denken, wäre das Anteil an der neuen Heilstufe, bis man also zur Vereinigung mit Gott vielleicht gelangt. Das ist eher also der Strang, der aus Spätantike und Mittelalter philosophiegeschichtlich da gewesen wäre und von dem sich jetzt Teresa absetzt, mit ihrem Bild der Seelenburg und den Gemächern, in denen man umhermarschieren kann, wird eine eben nicht teleologische Seelenbewegung oder Bewegung, Parcours, ein Prozess beschrieben, nämlich das Umherwandeln. Also man kann auch zurückgehen und diese Gemächer stehen ja, wenn man das liest, wird es entfaltet, stehen ja für bestimmte Gespräche, die der Mensch mit sich selber führt und das ist unglaublich modern. Also ich selbst bin einer, der sich immer wieder mal befragt über, mache ich es richtig, was habe ich gewählt, wofür habe ich mich entschieden. Nächste Kammer, jetzt theresianisch gedacht, ich gehe in das nächste Gemach und frage mich, welche Ressourcen bräuchte ich dafür, um weiterzukommen, für das, um das zu erreichen, was mir fehlt. Und dritte Kammer, ich spüre jetzt schon eine Nähe eines anderen. Es findet sowas wie Vereinigung, wie Gemeinschaftlichkeit statt. Und das wird bei Theresa quasi abgebildet in das Verhältnis Mensch zu seinem oder ihrem Gott. Und es ist aber eben kein stringenter Weg, sondern es ist ein Weg des, Spanisch, dialogar, also des dialogisch miteinander unterwegs sein. Und das große Bild jetzt bei Theresa, und vielleicht ist das das Attraktive für heute, ist Freundschaft mit Gott. Freundschaft mit Gott. Also ich habe, das habt ihr jetzt schon so toll gesagt, ich habe in meinem Inneren eine Möglichkeit, eine Ressource, ein Verhältnis, eine Beziehung aufzubauen zu Gott. Und das ist das Fundament, ohne das nichts geht und auf das es entscheidend ankommt. Und das ist was unglaublich Modernes, Revolutionierendes im Verständnis von Menschen.
Gleichzeitig erinnert mich das aber auch sehr, sehr stark an das, was die Wüstenväter gemacht haben. Ich glaube, das ist bei uns Menschen grundsätzlich so. Das ist eine gewagte These. Ich ziehe mich zurück, ohne YouTube, Social Media, ohne Ablenkungen, ohne Großstadt. Und dann passiert etwas. Dann kommen die Gefühle hervor. Dann kommt alles Mögliche hervor. Und wenn ich mich dem stelle, sagen wir mal so 2, 3, 4, 5 Jahre lang, dann ergibt sich sowas wie eine Seelenerkenntnis, also eine Menge von Gefühlen, die da eine Rolle spielen. Das ganze Gefühlschaos kommt ja als erstes Mal. Und da waren die Wüstenväter, glaube ich, sehr ähnlich unterwegs. Also da waren die schon sehr modern sozusagen, Seelenkenner. Was natürlich eine Herausforderung ist, jetzt auch für unser Gespräch, ist, dass die Annahme besteht, da treffe ich dann Gott, ich begegne Gott. Es gibt die Psychoanalyse, die davon nicht ausgeht, sondern da treffe ich mich oder erlebe etwas von mir. Aber dass ich da jemand anderem oder einem anderen Wesen begegnen kann, das ist nach wie vor klärungsbedürftig.
Aber vielleicht ist das die Stufe mehr gegenüber Wüstenvätern. Also ich gehe mit, da wird nicht was vollkommen Neues erfunden, sondern das religiöse Subjekt der Antike hatte auch schon eine tiefen Intuition als Mensch. Es kommt auf mich an und ich muss beteiligt sein. Prinzip Erfahrung irgendwie. So. Aber jetzt ist die Zeit reif, am Beginn der Neuzeit, dass daraus ein Modell wird, das beschreibbar wird und das kommunikabel wird. Und als Frau setzt sie dieses Modell. Es gibt eine Publikation und die wird rezipiert. Und daraus wird ein theologisches Paradigm, ein Paradigma, also das Modell Erfahrung. Und das ist das wesenhaft Neue aus meiner Sicht. Uns geht es so leicht über die Lippen, weil wir Moderne, Spätmoderne, was wir nicht fühlen, existiert nicht. Und dass Erfahrung aber nicht immer schon diesen Stellenwert hatte und gerade nicht im Religiösen, wo es viel mehr auf, da muss irgendein Vollzug, ein Ritual ausgeführt werden, Operationen vollzogen werden, katholisches Sakramentenverständnis hat es auch nochmal unterstützt. Das ist einfach was Neues. Prinzip Erfahrung, könnte man vielleicht abgekürzt sagen.
Und vielleicht auch, dass die Erfahrung in jedem Einzelnen ihren Platz hat oder jeder Einzelne darauf zugreifen kann. Also ich glaube, das ist auch was Neues in Bezug auf die damalige Zeit. Also es braucht nicht einen anderen, in der Regel einen anderen Mann, der Priester ist wahrscheinlich, der einen in irgendeiner Weise zu Gott führen wird, sondern nein, ist der Mensch, die Person selbst, die das in sich selbst trägt. Das finde ich, würde ich da noch anschließen.
Ohne die klerikale Übersetzungsnotwendigkeit, ja.
Und trotzdem war sie ja in engen Kontakt mit Männern, also das sei vielleicht einmal gesagt, dass sie also geistliche Begleiter hatte, die sehr wichtig für sie waren. Das fand ich auch noch sympathisch, dass sie jetzt nicht da, also sie war auf keinen Fall da irgendwie als Feministin unterwegs oder Männer ablehnend oder so. Also Johannes vom Kreuz und Francisco de Osuna, glaube ich, waren ganz wichtige Menschen für sie. Also war vielleicht, kann man so sagen, es war für sie kein Unterschied, aber sie war eben auch in engem Kontakt mit geistlichen Begleitern oder mit Männern. Ja.
Und es war natürlich auch ein gewisser Schutz, denke ich, für sie. Also sie schreibt teilweise, glaube ich, auch wohlwollend über ihre geistlichen Begleiter. Und diese wiederum, die haben sich vielleicht auch teilweise für sie dann verbürgt, weil es war auch die Zeit der Inquisition. Also es war auch gefährlich, Dinge zu schreiben, Dinge zu denken, Dinge zu sagen, die Frau und Mann eigentlich nicht denken sollte. Und da, glaube ich, waren diese Verbindungen natürlich sehr zentral.
Und sie beschreibt das ja wirklich sehr genau auch, diese unterschiedlichen Wohnungen. Sie geht wirklich von Wohnung zu Wohnung. Und also du hast es jetzt immer so mit dem Umherwandeln gesagt, Daniel. Ich hatte das gar nicht so verstanden. Ich hatte es eher so verstanden wie Markus. Also es gibt, glaube ich, schon einen Weg, Der ist zwar nicht stufenförmig, aber konzentrisch, darauf also um das Innere herum. Ja, er ist nicht stufenförmig,
das ist
genau. Es geht nicht um eine Erkenntnis, die man so stufenweise erlangt, ja. Aber es ist schon, also ja, es ist schon ein Weg ins Innere. Und da ist es, wenn ich es richtig gesehen habe, immer eine weitere Verabschiedung vom Außen, auch von dem eigenen Selbst. Man legt es immer weiter ab und gelangt eben immer mehr ins Innere. Aber was ich noch sympathisch fand, war, dass sie diese Ablenkung, heute Social Media und oder Gedanken, die einen irgendwie ablenken im Gebet oder so, die thematisiert sie auch. Und sie sagt auch, das ist auch in Ordnung. Also das ist, glaube ich, wirklich so, es überfordert den Menschen nicht. Also es ist natürlich immer noch ambitioniert, dann wirklich da Gott zu treffen. Und das hat sie wahrscheinlich auch mit den Wüstenvätern gemeint. Sie setzt wirklich bei Menschen an, oder? Bei der menschlichen Erfahrung.
Bei der Erfahrung, ja. Ich bin ja mehr so ein Jesuitenschüler, das war ein Zeitgenosse und auch Spanier, der Ignatius von Loyola. Entscheidend ist, was ich erfahre und erlebe. Das hast du gerade, Daniel, sehr deutlich gemacht. Was ich persönlich erfahre und erlebe, ist entscheidend und nicht, was ich weiß oder wissen könnte oder alles wissen könnte. Für mich ist auch ein roter Faden, der sich durch alle diese mystischen Traditionen zieht und bis heute wesentlich ist, ist, dass ich eine Begleitung brauche. Also ich kann mich nicht alleine auf den Weg machen, sondern ich brauche eine andere Person, die mir hilft, die Zeichen zu deuten und die Geister zu unterscheiden, wie das die Tradition sagt. Also was ist eine gute Erfahrung, was ist eine gefährliche Erfahrung? Wenn ich diese Begleitung nicht habe, dann verirre ich mich leicht. Das ist bis zur heutigen Psychoanalyse so. Das würde ich niemandem empfehlen, einfach selber zu machen, ohne Rückmeldung von jemand anderem zu dem, was ich da erfahre und erlebe.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt auch nochmal bei Theresa wirklich herausgestellt oder dazugelegt werden muss, wo vielleicht auch so der Unterschied zur religionsfreundlichen oder spiritualitätsoffenen Atmosphäre so unserer zeitgenössischen Gegenwart ist. Theresas Mystik ist sehr innerlich, auf die Erfahrung kommt es an. Sie ist sehr lebenspraktisch, also nichts ist ihr fremd, wie der Mensch sich wahrnimmt und wie er ist. Elisabeth, du hast es gerade entfaltet. So, und jetzt kommt aber was Drittes hinzu. Markus, du hast es gesagt, ihre Mystik und das, was sie damit bewirken, auslösen, erreichen will bei Menschen, ist immer noch notwendig eingebettet in kirchliche Vollzüge und in, das kann man jetzt übersetzen, damit es nicht so angestaubt klingt, ist angewiesen darauf, dass es einen Text gibt, von dem her gedeutet werden kann, was da der Einzelne in seiner Erfahrung wahrnimmt, erfährt und liest. Und das, glaube ich, ist was ganz Entscheidendes, wo wir heute, unsere Gegenwart, radikal mit herausgefordert sind, weil es diesen Text einfach kaum mehr gibt. In Theresas Zeit gibt es den dichten religiösen Text, also eine Umgebung, die von kirchlichem Leben geprägt, geformt ist, in eine Welt, ein Leben, in dem jede und jeder eingebettet ist, in auch ein religiöses Wissen. Theresa kann ohne Probleme auf religiöse Wissensbestände zurückgreifen. Wenn sie ihre Erfahrungsimpulse schildert oder das, was Erfahrung auslösen kann, dann ist es bei Theresa immer in enger Verbindung mit religiösem Wissen auch. So, und das gibt es heute so nicht mehr. Theresa ist es wichtig. Also deshalb ist ihr sozusagen Ruf zur Mystik und zum inneren Leben zuinnerst verbunden mit einem Ruf auch in einen Weg der Gemeinschaftlichkeit oder des Verbundenseins und eben nicht so eine Sondermystik außerhalb der anderen.
Oder anders gesagt, es gibt eine klare Ordensregel, die sie aufgestellt hat. Sie hat den Orden reformiert, Karmeliterorden, und hat klare Regeln aufgestellt. Genauso wie auch der von mir vorhin erwähnte Ignatius für die Jesuiten eine klare Regel. Der war vorher Offizier, der war Soldat, der hat die Ordnung gelebt. Ich glaube, das ist etwas, was nicht unserer Zeit entspricht, aber das selbstverständlich da dazugehörte, ein elementarer Teil war von diesen Erfahrungen, die Leute gemacht haben und die religiös gedeutet wurden.
Und das war ja der Grund, warum sie ins Kloster gegangen ist, war ja, weil sie nicht heiraten wollte und keine Kinder bekommen wollte. Also das ist ja eigentlich ein moderner Ansatz fast schon. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch interpretiere, aber es gab halt diese Alternative, wenn man nicht Mutter werden wollte und nicht irgendwie sich einem Mann verschreiben wollte, dann war der Weg ins Kloster. Also ganz anderer Beweggrund, denke ich, als heute ins Kloster zu gehen. Also.
Ja, und ich glaube, wenn man ihre Vita anschaut, sie war eine Adlige, zumindest mal so ein Teiladel. Und sie bekam dann auch im Kloster besondere Konditionen,
besonders
das bessere
gut,
Essen.
Eine eigene Wohnung.
Und das hat ihr aber nicht gereicht. Aber es erklärt schon auch ihre, ja, ich würde auch sagen, intellektuellen Fähigkeiten und auch ihren politischen Erfolg. Dass sie hatte ein starkes Selbstverständnis von sich und ist dann auch nach innen wie nach außen erfolgreich gewesen in dem Suchen, im Suchprozess, aber immer eingebettet in klare Strukturen, Und sie hat angeknüpft bei dem Karmeliterorden, der schon lange bestand, seit dem Mittelalter. Sie hat auch angeknüpft an Traditionen, an kirchlichen Traditionen. Das, glaube ich, sehr wichtig, genauso wie Ignatius auch. Aber trotzdem haben die etwas ganz Neues angefangen. Und das ganz Neue, das macht sich fest an den Begriffen Freiheit und Erfahrung. Das ist sehr faszinierend, deswegen bin ich auch gerne dabei, weil mir beides sehr gut gefällt. Sowohl das Erfahrungsnahe, es muss auch irgendwie gedeckt sein mit dem, was ich tatsächlich erlebe, was da erzählt wird, religiös zum Beispiel. Und das Zweite, ich bin aber auch frei dazu, mich zu stellen und zu verhalten und nicht werde von einer Institution zu irgendetwas gezwungen.
Und gleichzeitig aber auch, dass Erfahrung kommunizierbar ist und dadurch für andere vielleicht fruchtbar werden kann. Also das ist für mich auch noch so ein Aspekt, dass sie zwar einerseits natürlich diesen Selbststand hatte und auch dieses starke Selbstbewusstsein, das ihr gerade beschrieben habt. Sie war aber eben auch eingebettet und gleichzeitig hat sie aber auch wieder was in diese Gemeinschaft hinein eingespiesen. Das ist für mich eine wichtige Dynamik, dass es nicht ein individualistisches Projekt war. Also es ging nicht in erster Linie nur darum, ich mit mir und mit meinem Gott, sondern es ging stark darum, ich gehe einen Weg und der führt mich zu mir und der führt mich auch zu Gott. Aber das bleibt da nicht einfach stehen, sondern das trägt sich dann in die Welt und zu den Menschen hinaus. Und ich glaube, gerade für Menschen, die eben keinen Zugang zu zum Beispiel lateinischen Bibeln hatten oder die keinen Zugang zu akademischer Theologie hatten, war das ein richtig neuer Zugang, der eigentlich Glauben und Spiritualität ganz neu erschlossen hat. Und in dem Sinne hatte Teresa, glaube ich, auch Vorbildcharakter für ganz viele. Und gerade für Menschen, die eben nicht in Institutionen eingebettet waren, die gerade für Frauen, die in der Regel weniger gebildet waren, nicht studieren durften.
Das ist interessant so für frühe Neuzeit. Also Teresa zeigt es. Erfahrung ja, Erfahrung wird aufgewertet, aber zugleich auch methodisch diszipliniert und gemeinschaftlich eingebunden. So. Also Frühneuzeit ist eben nicht einfach schon modern, also der Absolutismus der ungebundenen Freiheit, und ist aber auch nicht einfach noch mittelalterlich, sondern da hebt was Neues an, ohne schon vom Alten ganz gelöst zu sein. Und da werden unterschiedliche Gemengelagen so miteinander verbunden. Es gibt natürlich eine anwachsende neue Gelehrsamkeit. Ja? Politisch, verwaltungstechnisch gibt es ein Systematisierungsstreben. Die Staatlichkeit holt aus und versucht rational Räume einzubinden und zu erreichen. Aber es gibt auch noch religiös Wunder- und Dämonenglauben, Magievorstellungen und vieles geht da so miteinander überein. Und in dieser Zeit sind so Figuren dann wie Teresa, wie Ignatius, noch zahlreiche andere religiöse Virtuosen, die sichtbar machen, vielleicht symbolisch sichtbar machen oder in einer Nutshell, was möglich sein könnte, zugleich aber auch noch zurückgreifen können und angebunden sind an den Strom des Erbes, religiös jetzt, also eine kirchliche Institution, die sehr stark ist, religiöse Wissensbestände, die in der Breite noch vorhanden sind, Jenseitsvorstellungen, ein Sündenbewusstsein, gesellschaftlich-sozial natürlich eine ständische Ordnung, ja. Da wird die Figur Teresa auch sehr interessant, weil sie als Frau, niedriger Adel übrigens, und sozial im Spanien.
Eingekaufter Adel.
Ja, genau. Also sie ist
und
einer Familie.
Auch Jude.
Ja, also Conversos.
Zwangskonvertiert.
Nach der Reconquista in Spanien dann christlich wurden. Und das sind ja alles Momente, die zeigen, da ist gesellschaftlich, politisch und mental ein ganz großer Umbruch, sind ganz große, fundamentale Umbrüche. Und wie verhält sich jetzt das Religiöse in diesen Umbruchsbewegungen?
Ich würde das gerne mal herunterholen, weil es war sehr abstrakt, auf die persönliche Ebene. Das ist mir ein Anliegen, das noch zu nennen. Nämlich, da ist der Martin Luther zur selben Zeit und der war ein Mönch. Und dann heiratete er einfach und hat mit seiner Frau, die, glaube ich, auch Nonne war, das weiß ich nicht mehr, einfach eine riesige Familie gegründet. Ja? 6, 7 Kinder gehabt. Und das, glaube ich, ist ein entscheidender Punkt. Plötzlich kann ich selber entscheiden, wie ich leben möchte. Es ist nicht mehr wichtig, dass ich ein Mönch bleibe oder bin, Martin Luther, Reformation, sondern ich alleine vor Gott. Das ist Martin Luther. Und dann wird, jetzt kommt mein Punkt, den ich gerne nennen würde, dann wird die einzelne Person vor Entscheidungen gestellt. Was soll ich machen mit meinem, soll ich heiraten, nicht heiraten? Du hast Elisabeth auch gesagt, soll ich ins Kloster gehen, um die Heirat zu vermeiden und so weiter. Was soll ich eigentlich tun? Und dann braucht es so etwas wie Hilfe und Unterstützung. Und da hat der Ignatius in seinen Exerzitien, die er beschrieben hat, der erste Satz, berühmte Satz, gesagt, entscheidend ist, was ich empfinde und wie ich das innerlich verarbeite und nicht, wie es die Tradition will. Also da gibt es zum ersten Mal diese Unterstützung und Hilfe dabei, indem ich mich zurückziehe in den Exerzitien und dann in mich hineinhöre. Gustar es sentir las cosas.
Vielleicht kannst du kurz was zum Begriff der Exerzitien sagen. Das ist ja nicht ein Begriff, der extrem geläufig ist heute.
Ja, geistliche Übungen, indem ich kenne das nur einwöchig, eine Woche lang mich zurückziehe, mit niemandem spreche, außer meinem geistlichen Begleiter, um eine Entscheidung zu treffen. Möchte ich ins Kloster gehen? Möchte ich heiraten? Will ich diese Frau heiraten oder diesen Mann? Schwierige oder sagen wir mal weitreichende Entscheidungen im Leben, die kann ich dann reflektieren, indem ich in mich hinein höre. Und das nicht eine Stunde lang, sondern eben richtigen Exerzitien 6 Wochen lang. Und da sagt eben Ignatius, es sei nicht wichtig, ganz viel Wissen anzuhäufen, sondern eben das Innere, die innere Entscheidung zu erkunden. So ähnlich wie Teresa, sich dem auf die Spur zu machen. Das ist eigentlich die eigene Erfahrung. Was sagt die mir? Und faszinierend finde ich daran übrigens, dass Entscheidungen immer schon getroffen sind. Daniel, du weißt, das ist eines meiner Lieblingsideen von Ignatius. Entscheidungen haben wir immer schon getroffen. Wir müssen nur noch herausfinden, wie. Und das können wir in Exerzitien, also in Übungen machen, indem wir in uns hineinhorchen.
Ich finde es spannend, also die beiden Figuren, so Teresa und Ignatius, parallel Figuren der frühen Neuzeit und jetzt Element Erfahrung, Ebene Erfahrung als die entscheidende. Und wenn man 2 Titel wählen wollte für deren beider Botschaften, würde man vielleicht sagen, bei Teresa Freundschaft, Freundschaft mit Gott. Freundschaft erfordert Pflege, kann ich nur fühlen, das ist was, ne? Freundschaft. Und bei Ignatius Entscheidung. Freundschaft und Entscheidung, beides angewiesen auf was, wie fühle ich es? Spürst du schon, ja?
Wobei die Teresa, das muss ja auch mal ausgesprochen sein, die hatte natürlich einen Vorteil, dass sie eine Frau war und dieser Jesus halt ein Mann ist. Und da gab es ja dann sehr das Liebesspiel und die Liebe bis hin zur erotischen Liebe spielte in ihrer Darstellung immer eine ganz große Rolle. Und das ist ja uns Männern verwehrt. Diese Möglichkeit haben wir nicht. Muss ja mal gesagt sein.
Gibt's
ja bis hin zur Bernini-Statue in Rom, die ja. Verzückung der ja. Teresa mit dem Pfeil, mit dem ja. Liebespfeil zeigt.
Gibt ja das berühmte.
Fantastische Statue, fantastisches Kunstwerk. Ja. Aber das ist quasi...
Eine geistliche Erotik, ja.
Ja, das ist der Frau vorbehalten. Diese erotische Beziehung, vielleicht gibt es Homoerotik noch mit Johannes, dem Lieblingsjünger und so, aber das ist zum Beispiel mir versperrt. Ich kann das nicht nachempfinden. Das hat mich feministisch, wenn du so willst, Elisabeth, auch immer beschäftigt, weil Frauen und Männer einen anderen Zugang haben.
Es gibt ja diese berühmte Definition des Gebets von Teresa, ein vertrauter Umgang mit Gott. Und dann gibt es diesen Satz, Gebet ist ein Verkehr der Freundschaft mit dem, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Also ein Verkehr der Freundschaft, hat schon so... Elemente einer geistlichen Erotik. Ignatius dagegen, finde ich so, ja, könnte man sagen, so ein männliches Schema. Also Entscheidungen müssen getroffen werden. Und jetzt aber geistlich. Er ist nicht der Soldat, der er ja auch mal war in seinem Leben. Und dann wurde er ja verletzt, ja, musste lang krank liegen. Ich glaube, die Manresa-Erfahrung, davon spricht man, ja, wo dann bei Ignatius die Wende stattgefunden hat ins innere Leben. Und er dann zum Soldaten Christi sich umdefiniert hat und jetzt auch Erfahrung als Ebene. Und dann aber sein Fokus, was hilft mir aus meiner Erfahrung, Entscheidungen zu treffen.
Und der Witz ist eben, also ich liebe die Jesuiten, den Jesuitenorden, den er gegründet hat. Die stößt bei dir, Daniel, nicht auf Gegenliebe, aber der Witz ist eben die Relativierung des Wissens. Also es ist viel wichtiger, die eigene innere Erfahrung ernst zu nehmen, als das Wissen, führt genau dialektisch zum Gegenteil, nämlich zu einer enormen Wissensliebe in dieser Ordenstradition. Die haben ja alle 2 Studiengänge mindestens gemacht, die Jesuiten. Dasselbe hatten wir übrigens, bei der Armutsbewegung, die Bettelorden, was geschieht da? Die haben Reichtümer angehäuft wie kein zweiter, weil die alle Erbschaften bekommen haben, weil der Bettelorden, das Armutsideal, hat zum Gegenteil geführt, wie hier auch. Das ist faszinierend, diese Dialektik des Geschehens, das offensichtlich uns Menschen prägt.
Vielleicht noch eine Schlussrunde. Was denkt ihr? Teresa, haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen, Ignatius auch ein bisschen. Inwieweit können die beiden Modelle oder Muster oder irgendwie Inspiratoren für heute noch sein, für Menschen, die heute sich als religiös verstehen, einen spirituellen Weg gehen möchten?
Für mich ist dieser Gedanke, sich selber zu entdecken auf diesem Weg ins Innere, das hat für mich was Modernes oder an das ich anschließen kann. Also so der Gedanke, dass ich mich selber nicht automatisch schon kenne, sondern dass da ein Weg vorgezeichnet oder ein Weg eben nicht vorgezeichnet ist, sondern dass ich einen Weg gehen muss und mich dabei selber entdecke. Und vielleicht könnte man da das Bild dann der Burg auch noch weiterentwickeln. Also man könnte sich ja auch denken, dass da vielleicht noch Räume angebaut werden, dass man plötzlich Geheimwege entdeckt, die man noch nicht kennt. Also da weiche ich jetzt natürlich auch von Theresa ab. Aber so als Bild für heute zu sagen, ich kann mich selber immer wieder neu entdecken, neu suchen, neu finden. Ich bleibe mir auch selber irgendwie Geheimnis. Erst recht bleibt Gott als der andere ein Geheimnis für mich und lässt sich nur immer wieder neu so finden. Das finde ich total anschlussfähig, verbunden auch mit dem Gedanken, dass Wandel auch immer möglich ist. Also, dass diese Burg sich immer wieder verändern kann. Ja, das sagt mir zu.
Für mich sind das so zwei Dinge. Zum einen auch so ein bisschen das, was du gesagt hast, Noemi, dass es auch kein richtig und kein falsch gibt. Mhm. Und auch eben, was ich schon vorhin gesagt habe, dass Ablenkung okay ist. Ich fühle mich nicht überfordert. Ich darf mich auf den Weg machen, aber wenn es nicht hundertprozentig gelingt oder es irgendwie ein bisschen verschlungene Pfade einnimmt, dann ist das total okay. Und das andere, das hast auch du vorhin schon umschrieben, so ein bisschen, Noemi, dass sich die Liebe zu Gott, also dieses ganze Innere, dann doch wieder ausdrückt in der Liebe zum Nächsten. Also das finde ich sehr wichtig. Und damit kann ich auch total gut mitgehen. Ja, mich stört es, glaube ich, irgendwann, wenn es alles so im Inneren verbleibt und die Gefahr besteht, dass man so um sich selbst kreist oder in sich versinkt und nur die Nähe zu Gott sucht. Das ist ja überhaupt nicht Theresas Ansatz, aber das finde ich eben wichtig zu sagen, dass die Liebe zu Gott, die kann man nicht sehen, die kann man nur selbst fühlen und die zeigt sich aber dann im Handeln mit den Mitmenschen.
Also für mich ist das auch, was du sagst, Elisabeth, elementar für heute auch, für mich auch. Also es geht um Beziehungen. Es geht um die Beziehung zu mir selbst. Das hast du, Daniel, auch am Anfang sehr stark gemacht und betont. Sehr fromm gesagt, ohne Selbstliebe keine Nächstenliebe, ohne Nächstenliebe keine. Das hängt miteinander zusammen. Ich kann nur andere Menschen lieben lernen, wenn ich mich selbst liebe. Und dass das auch noch etwas mit Gottesliebe zu tun haben könnte, das zeigt Theresa. Das ist sehr faszinierend und ja, sicher auch eine Botschaft für uns heute.
Ich denke auch, also man kann kaum überschätzen, was da eingebracht worden ist in die Religionsgeschichte des Christentums durch so Figuren wie Ignatius, aber dann als Frau insbesondere von Theresa. Gottes Beziehung wird eben nicht zuerst als Pflichterfüllung, als Regelvollzug oder irgendwie als Meditationstechnik erschlossen und verstanden, sondern über ein Beziehungsgeschehen. Und das ist und bleibt aktuell und ist unser allertäglich Brot miteinander. Schön. Danke euch sehr herzlich, eine spannende, dichte Einheit und ja, ich freue mich auf alles Weitere. An alle Hörerinnen und Hörer, meldet euch gern, schreibt uns, was denkt ihr dazu, was ist euer Weg im spirituellen Abenteuer?
Tschüss.
Tschüss, ciao.